Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Und auf einmal sagt eine Dame zu einem Herrn, der neben ihr steht: Herrn, Sie, entschuldigen Sie, drucken Sie noch da nicht so zu, weil bei Ihnen spürt man alles da unten, nicht?
Ja.
Und der sagt: Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, was Sie da spüren, ist eine Rolle Hartgeld. Wir haben heute Lohnauszahlung gehabt und der Chef hat nicht so viel Papiergeld gehabt, sagt sie ja so. Dann haben sie aber seit der letzten Station eine Gehaltserhöhung gehabt.
Naja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Bei mir zu Gast ist heute ein Mann, der in dieser Stadt über viele Jahre eine besonders schwierige und verantwortungsvolle Tätigkeit ausgeübt hat. Der langjährige Chefbestatter der Bestattung Wien. Ich darf für Chefbestatter sagen, lieber Peter, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, servus Gerhard, danke, dass ich da sein darf.
Selbstverständlich. Peter Holitschek, viele Jahre lang bei allen großen Begräbnissen verantwortungsvoll und führend tätig. Wir werden heute über die ernste Seite des Todes und über das Verhältnis der Wiener zum Tod reden, aber es wird vielleicht da und dort auch die eine oder andere humoristische Geschichte auch geben.
Schauen wir mal. Ne?
Ja. Lieber Peter, du bist gelernter Schlosser, hast dann die Abendschule besucht, hast dich in deinem Feld des Bestattungswesens extrem gut qualifiziert, unterrichtest an der Bestatterakademie, machst es heute noch. Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
Ja, zu dem Beruf bin ich eigentlich gekommen durch den Tod von meinem Stiefvater. Ich habe damals also keine Ahnung gehabt, Bestattungswesen. Und wie mein Stiefvater 92 damals verstorben ist, bin ich das erste Mal mit einer Bestattung eigentlich in Berührung gekommen, wo ich alles organisieren musste. Und mir hat der Job eigentlich gut gefallen, den der Herr dort gemacht hat. Und durch Zufall war ein Jahr später dann der Job in der Zeitung ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und bin genommen worden. Und das, so hat sich dann die Karriere eigentlich weiterentwickelt, Gott sei Dank. Wenn ich es früher gewusst hätte, was das ist, klingt ein bisschen paradox, aber für einen schöner Beruf ist, hätte ich wahrscheinlich schon früher begonnen.
Jetzt hast du vor kurzer Zeit, ich durfte dabei sein, das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien erhalten und an dem Tag hat der ORF Wien eine Story über dich gemacht für Wien heute und da hat man, da wurdest du immer hervorgehoben sozusagen oder ins Licht gestellt. Du warst ja bei einer unzähligen Zahl großer Begräbnisse dabei und das war, oder verantwortlich, und das waren ja wahrscheinlich riesige Herausforderungen.
Ja, das waren riesige Herausforderungen. Da gibt es sehr, sehr viel bekannte Namen. Es ist wie immer in jeder Organisation der Faktor Zeit ein wesentlicher. Wenn man hernimmt, bei Niki Lauda hat das Ganze sehr, sehr schnell passieren müssen, sehr schnell alles organisieren müssen. Und das hat ja mehr oder weniger auf der ganzen Welt, die Ausstrahlung war in jedem Fernsehkanal mehr oder weniger und man hat das weltweit mitverfolgen können und da steht man natürlich massivst unter Strom. Man braucht dazu ein sehr gutes Team, das habe ich gehabt, Gott sei Dank. Und mit diesem Team kann man dann solche Organisationen wirklich auch gut über die Bühne bringen.
Du hast ja bei Staatsbegräbnissen, bei offiziellen Begräbnissen, ist ja eine wirklich ganz strenge protokollarische Herausforderung gegeben. Da müssen ja die Abläufe exakt stimmen und das muss exakt vorbereitet sein. Ne?
Auf alle Fälle. Also gerade bei Staatsbegräbnissen, wenn man zum Beispiel, wie es bei Kurt Waldheim war oder auch Helmut Zilk war auf eine andere Art, aber auch das Protokollarische ist da massivst im Vordergrund gestanden. Und das muss exakt passen. Wobei es ist immer so, man kann noch so ein gutes Protokoll machen. Es gibt natürlich dann immer wieder Änderungen, auch sehr kurzfristig, und auf die muss man natürlich Rücksicht nehmen und ja, das Ganze dann umorganisieren, dass da ja nichts passiert. Ja.
Und da musst du wahrscheinlich dann ganz, ganz geschwind improvisieren können.
Auf alle Fälle. Und wie gesagt, ein gutes Team, weil ohne den geht's nicht. Allein mal ist gut, aber ohne Team.
Was ist denn so das Wichtigste bei so großen Begräbnissen? Man hat die ja überall im Bild immer wieder gesehen, ja? So wie den legendären Polizeipräsidenten Hollerbeck, den man auch bei allen großen Staatsbesuchen gesehen hat, hat man dich halt sozusagen beim Abschied nehmen gesehen.
Ja, man ist mehr oder weniger die Schnittstelle zu vielen Organisationen, ja, auch zur Sicherheit, zur Kirche, zur Familie, zum Unternehmen selbst, zu anderen Institutionen. Und du bist eigentlich bis zum Tag X 24 Stunden wirklich beschäftigt mit diesem Fall, damit es wirklich ordentlich über die Bühne geht. Das ist eine riesen Herausforderung, Nervenbelastung, aber man ist dann doch wieder ein bisschen stolz, wenn das Ganze doch gut über die Bühne gegangen ist und nichts passiert ist.
Du hast ja aber nicht nur die großen, in der Öffentlichkeit bekannten Begräbnisse organisiert. Es sind eben im Alltagsgeschäft wahrscheinlich auch sehr viele spannende Herausforderungen gewesen. Wir haben einmal geredet darüber, du musst ja zum Beispiel bei bestimmten Religionen, beim jüdischen Glauben zum Beispiel, muss man relativ rasch bestatten und so weiter. Ja. Du hast Auslandsüberführungen, die kompliziert zu organisieren sind.
Ja, also ich war für die jüdische Gemeinde oder auch für die muslimische Gemeinschaft immer der erste Ansprechpartner, wenn etwas passiert ist und es rasch die Überstellung erforderlich war. Und das hat bedeutet, dass man 365 Tage, 24 Stunden am Tag sein Telefon einschalten hat und mehr oder weniger auch hier zur Verfügung gestanden ist. Und natürlich ist da das eine oder andere Mal passiert, dass man um 2 in der Früh ins Büro gefahren ist und hier versucht hat, das so schnell wie möglich eben dann über die Bühne zu bringen, damit hier für den Ritus auch die weitere Abfolge gewährleistet ist. Das ist als Bestatter ein wesentlicher Punkt, dass man für alle Glaubensgemeinschaften offen ist, ja, und aber auch nicht nur, wie du jetzt gesagt hast, der großen Begräbnissen, auch für den einfachen Bürger, für den kleinen Menschen da ist und den seine Trauer, in der er sich in diesem Moment in der Abschiednahme befindet, ihm unterstützt, die Wege aufzeigt, die zu tun sind. Und wenn es auch, und das passiert leider auch immer wieder, finanzielle Probleme gibt, die Beerdigungskosten zu bezahlen, ihm aufzeigt, welche Möglichkeiten das es gibt, wie kann man unterstützend helfen etc.
Du hast dich immer sehr sozial engagiert und warst immer auch sozusagen für Menschen auch in einer ganz schwierigen, sehr exponierten Situation ein guter Ansprechpartner. Es gibt natürlich große Herausforderungen. Wenn jemand im Ausland stirbt, dann wird das auch sehr kompliziert sein, dann oft den Verstorbenen zurückzuholen. Aber das habt ihr auch mit Bravour oft gemacht.
Ja, ich glaube, da haben wir auch die fachliche Kompetenz dazu und denken wir an den erst leider viel zu früh verstorbenen Rudi Hunsdorfer, der in Kroatien verstorben ist, wo ich damals am Telefon die Witwe dran gehabt habe, wo der Verstorbene noch in dem Apartment war und hier natürlich extreme Emotionen vorhanden sind und da muss man natürlich versuchen, einzuwirken und diesen traurigen Anlassfall für die Familie so abzuwickeln, wie sie das eben wünschen.
Jetzt hast du bei einem großen Begräbnis hast du natürlich sozusagen Bedingungen, die Öffentlichkeit vorgibt, die das Protokoll vorgibt. Aber bei den vielen, vielen Begräbnissen sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, was ist den Menschen da ganz besonders wichtig?
Also, was man wirklich sehen kann, und das habe ich auch oft versucht, mit den Menschen so dann abzuwickeln, ist, dass sie auch selber mitwirken. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Zeit der Trauer, der Abschiednahme, nicht hundertprozentig alles abzunehmen. Natürlich, wenn der Wunsch da ist, macht man das, aber auf alle Fälle die Familie einzubinden. Nicht sagen, na so ist es und nicht anders, sondern man geht hier mit der Familie die Punkte durch, die Wünsche durch, die der Verstorbene zu Lebzeiten unter Umständen geäußert hat. Ist leider nicht oft so, aber doch. Und hier ganz einfach unterstützend zur Seite zu stehen.
Jetzt aber, Peter, es gibt ja viele Literaten oder für Dichter, die sich gerade sozusagen mit dem Phänomen Wien und der Tod beschäftigt haben. Ja, was unterscheidet denn den Wiener jetzt sozusagen vom Begräbnis- und Bestattungskult von anderen? Gibt's da wirklich den Unterschied? Oder findet man das nur in der Literatur?
Naja, ich glaube, man findet...
Eine schöne Leiche muss geben.
Ja. Man findet das in vielen Bereichen. Also ich sehe das jetzt, wir werden dann vielleicht noch drauf kommen. Ich habe ja mit dem Patrick Batschend auch ein Buch gemacht und wir sind ja hier viel in Deutschland auch unterwegs gewesen, auch hier in anderen Bundesländern, in Österreich. Und man sieht hier schon wesentliche Unterschiede. Also der Wiener Schmäh funktioniert in Berlin nicht so, wie er da funktioniert. Ja, ja. Und Wien und der Tod ist doch eine sehr eigene Geschichte. Wenn man nimmt Wiener Lieder, die sich mit dem Tod beschäftigen, das hast du in keinem anderen Bereich.
Ja.
Witze, die über den Tod gemacht werden in Wien, findest du in keinem anderen Bundesland oder wo, so was da oft Scherze gemacht wird, ja. Auch in Büchern etc., was über den Tod geschrieben worden ist. Oder wenn ich hernehme den verstorbenen Helmut Qualtinger, der ja einen Spruch, der für mich sehr viel Sinn macht, nämlich was Wien betrifft, in Wien muss das gestorben sein, dass die hoch leben lassen, aber dann lebst lang.
Also, aber das ist nicht unrichtig.
Ja, das ist wirklich so. Man sieht das ja in oft... ein Menschen, der dann im Tod, in der Abschiednahme so hoch gelobt wird, es wäre schön, wenn man das bei Lebzeiten macht, den Menschen, die, wie soll ich sagen, mal die nötige Ehre oder den nötigen Respekt entgegenbringt, oder Wertschätzung ist das bessere Wort, und nicht dann, wenn er verstorben ist.
Das hat man natürlich, die Soft-Variante von dem, wo ungefähr so, man soll die Menschen leben, loben, solange sie leben, ne?
Genau. Nein? Nachher ist nicht so. Aber man findet das ja auch im kleinen Familienbereich. Man muss ja jetzt gar nicht so in öffentliche Bereiche reingehen. Wenn man denkt oft, wie Familien zerstritten sind, erlebst ja auch einiges, gerade in den Gesprächen dann mit der Familie. Für mich ist immer wesentlich, und ich habe das bei mir schon so gemacht, bei meiner Mutter vor allem, die nötige Wertschätzung meiner Mutter bei Lebzeiten entgegenzubringen und nicht dann, wenn sie verstorben ist, dass ich dort dann stehe und sage, weiß ich nicht, was ich da alles jetzt Geld ausgibt, der Mensch hat nichts mehr davon. Das Wesentliche ist für mich die Wertschätzung.
Ist das Begräbnis ein bisschen so ein Statussymbol der Hinterbliebenen?
Es wird weniger, also das ist zu erkennen. Aber ich kann da ein gutes Beispiel sagen. Wenn auf einer Pate zum Beispiel steht, von Blumenkranzspenden abzusehen und dort wohin zu widmen, was ich als sehr gute Geschichte empfinde, dann nehmen aber die anderen, die bei der Trauerfeier teilnehmen, nicht wirklich wahr, was hat der da jetzt da eigentlich gespendet? Auf das wird nämlich geschaut.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt nämlich einen Blumenkranz hinstelle, sage ich irgendwas, um 400 Euro, na schaut, die Mizitant hat den Kranz da, schaut er das an, das war ein toller Kranz oder Bouquet oder was auch immer, dann wird das gesehen. Bei der Spende siehst du es nicht so. Und das ist interessant oft, dass das auch zu Diskussionen dann führt.
Das,
also es ist schon irgendwo auch eine, wie soll ich sagen, Status ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es wird doch auf gewisse Dinge Wert gelegt und geschaut.
Jetzt hast du ja schon eine lange Strecke auch sozusagen der Entwicklung auch in deinem Unternehmen, glaube ich, darf das da sagen, Bestattung Wien war das über viele Jahre, mitgemacht. Da verändern sich die Dinge. Und ihr habt ja auch interessante Sachen eingeführt, die offene Aufbohrung, das war ja auch in deiner Zeit, wo der Verstorbene entsprechend präpariert werden muss und so weiter. Und das kann man alles machen.
Ja, also wir waren hier also massive Vorreiter eigentlich gerade in dem Thema. Es ist ja 2002, hat es ja Gewerberechtsnovelle gegeben, wo auch sich jetzt jeder Bestattungsinstitut aufmachen kann, sofern er die Voraussetzungen hat. Und wir haben damals 2004 die Thanatopraxie hier in Österreich eingeführt, die auch dann gesetzmäßig natürlich niedergeschrieben worden ist, und haben auch die ersten Thanatopraktiker gehabt. Das Wort, wenn das jemand nicht kennt, also sehr vereinfacht gesagt, das sind Mitarbeiter, die Verstorbene auch oder Unfallopfer auch rekonstruieren können, damit eine Abschiednahme von den Verstorbenen am offenen Sarg möglich ist. Also der Verstorbene wird hier in einen Zustand gebracht, es werden die Augen verschlossen, geschminkt, er wird so vereinfacht gesagt konserviert, dass hier eine offene Aufbahrung möglich ist.
Ich durfte das ja einmal miterleben bei einem Begräbnis unter deiner Federführung, das war der berühmte Bildhauer Alfred Hrdlička.
Bei Alfred Hrdlička, da hat es noch eine Geschichte damals gegeben. Also da war der Wunsch, dass der Sarg in Weinrot, glaube ich, war das, lackiert werden musste. Ja. Also natürlich auch diese Wünsche werden erfüllt, wenn man hier besondere Wünsche hat. Wie soll die Farbe des Sarges sein? Dann kann man hier eine eigene Lackierung machen. Und das wurde bei Alfred Hrdlička damals gemacht. Ja. Ich kann mich erinnern, es war im Jänner damals, es war eisig kalt, es hat geschneit. Und der Verstorbene wurde in der Halle 2 am Wiener Zentralfriedhof offen aufgebahrt.
So, und Jetzt gibt's, wenn man ein bisschen nach Deutschland schaut oder ins benachbarte Ausland, sagen wir, es gibt jetzt schon große Fußballvereine, die eigenes Bestattungsunternehmen haben, Urnen in Form eines Balles oder, ich glaube, bei Borussia Dortmund kann man schon ein Vereinsbegräbnis irgendwie als Mitglied organisieren, muss man natürlich zahlen und so weiter, aber organisieren und so weiter. Wie verändert sich denn da sozusagen die Bestattungskultur?
Die verändert sich seit Jahren in eine Richtung von Naturbestattungen. Wenn ich kurz noch auf die Fußballvereine hingehen darf, Schalke 04 zum Beispiel, da gibt's eigene Friedhöfe für die Fans. Ja.
Ja.
Ein Rapid-Fan ist einmal zu mir gekommen in die Firma und wollte eine Vorsorge machen bei Lebzeiten und sein Wunsch war, dass ein Rapid-Stadion auf der Mittelauflage begraben wird. Habe ich gesagt, das geht leider nicht. Die Möglichkeit haben wir leider nicht, ist nicht erlaubt. Ja. Aber es verändert sich in dem Bereich doch einiges. Wien war sehr lange konservativ mit doch sehr hoher Anzahl von Erdbestattungen. Und es geht jetzt auch in die Richtung, und das ist erkennbar, dass die Feuerbestattungen und diese Naturbestattungen steigen. Das heißt, in Wien sind wir jetzt ungefähr, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig die Zahl genau, aber circa um die 40% bei Feuerbestattungen. Mhm. Wobei im Westen von Österreich diese Zahl viel, viel höher ist. Da reden wir von 80%, 90%, 95%. Also wir hier im Osten sind noch immer sehr, sehr konservativ.
Okay.
Aber man sieht, dass es in diese Richtung weitergeht und natürlich auch diese Naturbestattungen ich will nicht sagen massiv, aber doch sehr, sehr steigend.
Naturbestattung heißt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man die Urne irgendwo im Wald dann, oder dass es eine Öko-Urne, Bio-Urne ist, die verrottet dann und das versenkt man irgendwo im Wald. Ja.
Richtig, man kauft wo diese Naturbestattungsanlagen, wo es die eben gibt, also da gibt es ja mittlerweile schon sehr, sehr viele. Hier wird eine Öko-Urne genommen und die wird dann bei einem bestimmten Baum, den sich der Familie aussucht, eben beigesetzt. Natürlich haben auch die Friedhöfe Wien, nicht nur Wiener Zentralfriedhof, diese Naturbestattungsanlagen, die sind halt innerhalb von einem Friedhof. Und dann gibt es natürlich viele Naturbestattungsanlagen, die außerhalb sich von einem Friedhof befinden.
Ja, ich habe selbst unlängst familienintern ein Begräbnis organisieren müssen und da hat man mir auch die Särge gezeigt und dann ist in der Mitte so eine Kiste gestanden, das ja aus Pilzmaterial, das ist irgendein Ökosorg oder irgend sowas, ja.
Genau, ja. Das ist ein Startup aus Holland, die haben das erfunden, das ist ein Pilz. Ja. Wenn man so will, wächst der Sarg aus diesen Pilzen. Der muss natürlich dann trocken gelagert werden. Und hier erfolgt dann die Beisetzung, das ist nicht in jedem Bundesland erlaubt, weil die Bestattungsgesetze sind Landesgesetze, also in Wien darf man es. Da gibt es den sogenannten Pilzsarg und den setzt man dann in eine Grabstelle bei und der Verstorbene ist hier innerhalb aufgrund dieser Pilze, der Veränderungsprozess in einer Erde dauert relativ lange. Ja. Und bei einem Pilzsarg ist es in 40 Tagen, 40 bis 60 Tagen sozusagen nur mehr dann die Gebeine des Verstorbenen vorhanden und angeblich hat man diesen Pilz auch, aber da bin ich jetzt sehr vorsichtig mit der Aussage, auch damals bei Tschernobyl eingesetzt, weil der auch dieses Erdreich regeneriert. Also ich hoffe, dass diese Aussage jetzt stimmt, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und das heißt schon, dass hier doch ja eine sehr, sehr biologische Vorgangsweise vorhanden ist.
Also man sieht, da verändern sich die Dinge.
Ja.
Jetzt hast du vorher gerade gesagt, und wir haben gerade darüber gesprochen, der Wiener hat ein besonderes Verhältnis zum Tod, im Wienerlied, in der Musik und so weiter, in der Kunst, in der Kultur. Ein Künstler, den ich sehr schätze, der Herwig Zenz, hat immer gesagt, beim Tod kannst du nicht entrinnen, kannst du ihn nur verarschen. Ja?
Richtig.
So, jetzt ist das natürlich ein total ernster Job und du triffst jetzt auf Leute, die in Ausnahmesituationen sind, weil sie einen neuen Angehörigen verbinden. Aber trotzdem habt ihr ein bisschen auch mit schwarzem Humor gearbeitet in deinem Bestattungsunternehmen. Und da sind ein paar ganz spannende Produkte auch entstanden. Ne?
Ja, also ich glaube, in den Job, wie schon gesagt, also den Humor darfst du nicht verlieren und es ist immer wichtiger, intern bei den Kollegen oder Kolleginnen das Gespräch zu führen. Und da ergeben sich natürlich das eine oder andere Geschichtel oder Produkt, wenn man so will. Wir haben ja auch am Wiener Zentralfriedhof ein Bestattungsmuseum.
Ja.
Und da passieren natürlich, oder haben wir damals begonnen, sich ein bisschen was zu trauen. Das erste war eine, so eine, diese, wo man über diese Zigarettenpackungen diese Metallbox darüber zieht. Da haben wir zum Beispiel begonnen mit einem Spruch, Rauchen sichert Arbeitsplätze, Bestattung Wien. Ja. Das war natürlich ein bisschen ein Aufschrei der Bevölkerung.
Ja.
Und so hat sich das alles weiterentwickelt, ja. Insofern in die Richtung, dass man von Turnsackerl, ich turne bis zur Urne oder von der Einkaufstasche, ich lese bis ich verwese.
Mit den städtischen Büchereien,
mit der städtischen
Büchereien. Skelett sozusagen aus der Parkbank. Das
oder eine Kochschürze, ich nasche bis zur Asche.
Ich hab das alles.
Ja.
Ja.
Oder den Eiskratzer, den brauchen wir jetzt im Sommer nicht.
Her.
Aber den muss ich herzeigen, nicht?
Ja.
Mit uns kratzen sie besser ab. Ja. Das ist natürlich eine sehr zweideutige Aussage. Aber das war der Renner. Und am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, ob wir das bringen sollen. Aber das war ein derartiger Run auf diese Eiskratzer, der eigentlich unglaublich war.
Der ist nämlich aus Eiskratzer auch gut.
Ja, ja, wirklich. Ja. Und man kann ja das immer.
Ja. Ja. Ich habe bei mir in Verwendung. Jetzt, du hast natürlich ernster Beruf, aber es gibt natürlich eine Reihe von Geschichten, die darüber hinausgehen. Du hast einmal Beiträge geschrieben, da hat es ein Buch gegeben von Florian Kölsch mit dem Peter Rapp gemeinsam, wo es da ein paar Geschichten, da habt ihr Lesungen dazu gemacht. Der Patrick Batschen vom ORF hat einmal ein Buch über den Holzspitzschammer und jetzt macht ihr gemeinsam was, ja?
Nein, wir haben der Beginn war eigentlich im Herbst 2022, wo ich mit dem Patrick Batschen, also es war damals seine Idee, hat er gesagt, Peter, wir machen ein Buch über deine Geschichten.
Ja.
Er hat mich immer seit 2010 begleitet bei großen Begräbnissen und hat dann in Wien heute eben moderiert. Und ich habe gesagt, du Patrick, das können wir nicht machen, das tue ich nicht. Nein, machen wir. Schlussendlich, wir haben es gemacht und haben dann rausgebracht das Buch.
Halten wir es in die Kamera.
Schluss mit lustig. 71 Wiener wahre Begräbnisgeschichten. Und da stehen natürlich ein paar Pomotscherl drin in dem Buch, die wirklich recht lustig sind.
Kannst du uns ein paar jugendfrei sagen?
Ja, das kann ich schon machen. Ich werde dann gleich eine Geschichte erzählen, nämlich so eine richtige Wiener Geschichte ist das.
Ja.
Ich sage dazu, es war eine sehr, ich nenne es einmal ein bisschen rustikale Familie.
Ja.
Und wir haben in Wien auch Friedhöfe, die ein bisschen steiler sind. Und es war damals im Winter, es war kalt. Und der Urnenträger ist vorgegangen, die Familie hinter ihm. Und auf einmal ist der arme Kerl knapp vor der Grabsteine eigentlich ausgerutscht und die Urne ist ihm eigentlich weggeflogen. Und es war nur die Aschenkapsel, es war keine Überurne, ja. Und ist natürlich auf den harten Boden dann geflogen und die hat sich ein bisschen geöffnet. Jetzt ist ein bisschen Asche raus und die Witwe wollte natürlich jetzt sofort helfen, ist hin und hat versucht, die Asche halt auch aufzusammeln. Und ich weiß nicht, was Schwiegersohn oder irgendein Verwandter hat zu ihr dann gesagt, erst bitte geh weg da, den trittst du ja ein, den zahlst du ja wieder mit heim. Ja, also da stehst du natürlich daneben.
Das sind die sensiblen Momente.
Ja, also solche Geschichten haben wir ja da drinnen niedergeschrieben, sehr gut pointiert und natürlich auch ein bisschen umschrieben und die Geschichten, die da drinnen sind, stimmen. Ja, also sie sind nicht irgendwie erfunden oder was. Ja. Und es gibt, es sind 71 Wiener wahre Begräbnisgeschichten. Und warum 71?
Der 71er zum
Zentralfriedhof. Und ich glaube, es ist ja eine der ältesten Straßenbahnen von Wien. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da habe ich noch einen kleinen Witz dazu, wenn ich den bringen darf.
Bitte.
Ich bin am 31. Oktober, war mein letzter Arbeitstag und wir haben Halloween gehabt am Zentralfriedhof.
Ja.
Und es sind wirklich sehr viele Menschen, die da rausgefahren sind. Und der 71er war wirklich, wie man auf Wienerisch sagt, bummvoll.
Ja.
Und jeder hat sich halt angehalten und auf einmal sagt eine Dame zu einem Herrn, der neben ihr steht, Herrn, Sie, entschuldigen Sie, drucken Sie da nicht so zu, weil bei Ihnen spürt man alles da unten, nicht?
Ja.
Und der sagt, entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, was Sie da spüren, ist eine Rolle Hartgeld. Wir haben heute Lohnauszahlung gehabt und der Chef hat nicht so viel Papiergeld gehabt, sagt sie ja so. Dann haben sie aber seit der letzten Station eine Gehaltserhöhung gehabt.
Naja, das war's.
Also das sind so Sachen, die im 71er passieren, aber da gibt es ja noch einiges mehr. Aber auch der Zentralfriedhof Gerd hat ja, also was der Zentralfriedhof an Geschichtlichen bietet oder auch an interessanten...
Ja, da kann man Führungen und da gibt es ja eigenen Führer, den man beim Quartier kaufen kann. Ne?
Und da gibt es auch lustige Geschichte, die ich auch gerne erzähle. Es gibt ja am Zentralfriedhof Dienstwohnungen. Und eine Kollegin ist dort eingezogen in die Dienstwohnung. Es war ein Samstag und es war dann alles schon eingeräumt und jeder hat dann Hunger gehabt. Und die Kollegin hat gesagt, ja, weißt du was, ich bestelle jetzt eine Pizza am Abend. Hat beim Pizzadienst angerufen, hat dort Pizza bestellt und der fragt sie nach der Adresse. Und sie sagt, Wiener Zentralfriedhof, zweites Tor. Und auf einmal hat es gehört, hat das Telefon aufgelegt. Ne?
Ja.
Es hat dann noch einen dritten Versuch, hat es funktioniert, dass der das wirklich wahrgenommen hat.
Ja.
Und die Pizza ist dann geliefert worden. Ja. Oder sieht man, es gibt so oft so lustige Sachen, die da im täglichen Leben halt auch passieren. Ne?
Das kann ohne weiteres passieren. Du hast mir im Vorgespräch einmal gesagt, ich weiß nicht, ob man über das reden kann, aber es ist ja einmal der Leichenwagen in Italien gestohlen worden.
Ja, das war eine Geschichte, da waren wir noch in der Goldegasse. Und das war eine Überführung damals nach Italien, ziemlich weit runter in Süden. Und natürlich müssen die Kollegen irgendwann einmal wo übernachten. Ne? Und es war damals ein geschlossener Kastenwagen, neutral, ohne Aufschrift. Und wie die Kollegen dann am nächsten Tag in der Früh nach dem Frühstück rausgehen, war auf einmal das Auto weg. Also da fällt das Herz in die Hosen, wenn da sowas passiert. Die sind natürlich auch herumgerannt, haben gesagt, das gibt's ja nicht mehr, haben das Auto da abgestellt. Haben dann in der Firma angerufen, das Erste, was man in so einem Moment machen muss, die Familie informieren, dass da was geschehen ist.
Mhm.
Was da am Telefon für Wörter gefallen sind, die waren dann nicht jugendfrei, also die kriege ich da jetzt nicht wieder. Und ist natürlich Polizei, Anzeige, alles gemacht worden. Und letztendlich ist das Auto dann auf einen Friedhof, ich glaube es war in Turin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, gefunden worden, aufgebrochen. Gott sei Dank der Verstorbene noch im Auto. Das Auto war natürlich kaputt, Kabel alles rausgerissen. Und es hat dann ein befreundetes Unternehmen in Italien den Verstorbenen dann weiter überführt, weil unser Auto war unfahrbar. Das hat es aber nicht nur bei uns gegeben, auch in Deutschland hat es solche Sachen schon gegeben, wo Autos von Bestattern gestohlen worden sind und dann sind die halt draufgekommen, hoppala, ist ein Bestattungsauto, da sind Verstorbene drin. Auch das hat es schon gegeben.
Ja, aber also waren wir nicht die Ersten. Das sind so die wirklichen Extremfälle. Aber das ist da schon passiert, dass jemand statt der Erden den Schlüsselbund nachhaut oder irgend sowas.
Da ist schon vieles passiert. Ja. Es ist auch uns an Kollegen, und diese Geschichte steht auch hier drin im Buch, wir haben sogenannte Zeremonienleiter früher gehabt und die haben die Aufgabe gehabt, das Grab zu kontrollieren, dass da alles in Ordnung ist. Und der Kollege ist leider zu nah an die Grabstelle gegangen und ist ins Grab reingefallen.
Oh ja.
Die Trauerfeier war aber schon im Gang.
Ja.
Zum Glück hat es da schon ein Handy gegeben. Jetzt hat der angerufen, den Friedhofsverwalter, das Malheur, was da passiert ist. Jetzt ist der schnell gerannt gekommen mit einer Leiter und hat den armen Kerl da rausgeholt, aber der Trauerzug
war auch schon unterwegs,
ist aber alles noch glimpflich dann ausgegangen. Aber man, jetzt stell dir vor, der kommt da nicht raus und die Angehörigen kommen dann hin und der steht in der Grabstelle. Nicht? Also das brauchst nicht sowas.
Ja.
Aber solche Dinge stehen hier auch in dem Buch drinnen. Ja.
Na servus. Jetzt wollte ich nicht zu viel Geschichten, weil sonst kauft keiner mehr das Buch. Ja. Also wir werben auch ein bisschen für das Buch. Und in der Bestatterakademie versuchst du sozusagen dem Nachwuchs sozusagen auch das entsprechende Rüstzeug dann mitzugeben.
Ja, also mein Bereich in der Akademie liegt eher bei den internationalen Sachen, bei den Auslandsüberführungen, wo man natürlich auch gewisse Gesetze, Vorschriften von verschiedenen Ländern beachten muss, auch wie Dokumente ausgestellt sein müssen etc. Das unterrichte ich dort. Wenn zum Beispiel Prüflinge drankommen, die halt, weiß ich nicht, in einem halben Jahr Prüfung haben, sich das Bestattergewerbe, die Befähigungsprüfung zu holen, dann unterrichte ich dort. Das passiert meistens ein-, zweimal im Jahr. Also das mache ich gern und es ist immer wieder schön dann, wenn man die Kollegen und Kolleginnen wieder sieht.
Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Jetzt frage vielleicht noch ganz zum Abschluss, ob es noch irgendeine Begebenheit oder irgendeine Abschlussgeschichte gibt, die du noch zum Besten bringen willst.
Ja, zwei Damen sind bei der Grabstelle und die Witwe hat das Grab von ihrem verstorbenen Mann halt alles schon hergerichtet und hat es schön gegossen. Nicht? Und ihre Freundin sagt dann, Margrethe, du hast das gut, du kannst schon gießen, ich muss noch kochen.
Also man hat ein bisschen Humor darf nicht ausgehen in dem Job, das ist absolut wichtig und so ernst die Sache ist, aber wir Wiener haben ein besonderes Verhältnis zum Tod und daher darf man auch, wir Künstler haben ja gesagt, ein bisschen verarschen. Ne?
Das glaube ich schon auch und du hast vorher das Richtige gesagt, wir machen sich nicht über Verstorbene lustig, sondern über den Tod lustig und über den ja. Kann man sehr lustig machen, weil das ist was Grausliches, das will man eigentlich nicht.
Den können wir nicht verhindern.
Den können wir nicht verhindern und über den können wir ein bisschen Scherze machen.
Jawohl. Lieber Peter, wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg bei all deinen Aktivitäten, eine gute Aufnahme des Buchs in der Öffentlichkeit mit dem Patrick Batschen vom ORF Wien gemeinsam. Herzlichen Dank. Danke, lieber Peter. Alles
danke,
Gute.
Danke, Georg.
Dankeschön.
Danke.